So, willkommen zu unserem Podcast Campus to Cyber. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Der Benjamin Dennisch von der EMS wird uns gleich erklären, was die EMS ist und auch vielleicht einige Worte zu sich selbst sagen. Erstmal willkommen, Benjamin, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ja, lass uns einfach locker einsteigen. Sag uns doch mal zwei, drei Sätze zu deinem Werdegang, zu deinem Hintergrund und was dann die EMS eigentlich ist.
Ich bin Benjamin Dennisch, ich bin Journalist und seit 2021 Journalistenausbilder, beziehungsweise das bin ich eigentlich schon länger. Ich bin seit 2021 Schulleiter und Geschäftsführer der Electronic Media School. Das ist eine Journalistenschule mit Sitz in Potsdam-Babelsberg. Wir sind eine Tochter des öffentlich-rechtlichen Rundfunk Berlin-Brandenburg und wir bilden eigene Volontärinnen und Volontäre aus, 20 Monate lang in unserem Haus, in einer crossmedialen Ausbildung. Und wir bilden Medienprofis aus Journalismus und PR fort, in offenen Kursen, in Projekten, in-house oder bei uns in der Schule. Ich selbst habe 25 Jahre als Journalist gearbeitet, habe beim Radio angefangen, war dann lange Online-Journalist. Die längste Zeit habe ich in verschiedenen Redaktionen des Spiegels gearbeitet, also Spiegel TV, Spiegel Online und zum Schluss im Hauptstadtbüro des Spiegels, bis dann tatsächlich der Ruf kam, an die Schule als Schulleiter zurückzukehren, an der ich vor mehr als 20 Jahren mein eigenes Volontariat begonnen habe.
Du bist ja jetzt ein sehr erfahrener Journalist und kennst ja auch die Entwicklung der letzten Jahre. Was sind denn für dich jetzt so die besonderen Herausforderungen oder vielleicht die Veränderungen, die dieses digitale Zeitalter für den Journalismus mit sich bringt?
Das sind die Herausforderungen, die unsere Gesellschaft insgesamt hat. Die Demokratie ist unter Druck durch Populisten, durch Desinformation. Das, was auf der einen Seite die größte Chance ist, dass nämlich eigentlich jede und jeder selber zur Journalistin, zur Berichterstatterin werden kann, einen Podcast starten kann, einen Instagram-Channel oder wo auch immer digital publishen kann, das wird eben dann auch missbraucht. Und Journalismus ist kein von der IHK oder sonst wie ein zertifizierter Beruf. Selbst Presseausweise werden von teilweise dubiosen Organisationen ausgegeben. Also darf sich fast jeder erstmal Journalist nennen. Aber wenn wir über Sorgfaltspflichten, über das Handwerk, über eine saubere und neutrale Arbeitsweise reden, die muss gelernt werden und die muss auch kontrolliert werden. Und dafür braucht es Profi-Journalistinnen und Profi-Journalisten. Und Digitalisierung bietet ganz viele Chancen und macht uns, glaube ich, auch im Grunde könnte uns besser machen. Aber tatsächlich sind die Herausforderungen damit eher größer geworden.
Wenn man jetzt sieht, was sich durch Digitalisierung verändert hat, dann hat das ja viel mit Daten zu tun. Welche Rolle spielt jetzt so dieser ganze Bereich Datenjournalismus, so nennt man das ja offensichtlich, ja, in der Kompetenzstruktur oder auch in der Ausbildung von Journalisten?
Es ist deutlich wichtiger geworden. Ich muss sagen, für meine eigene Schule ist es kein Kerngebiet. Es gibt aus gutem Grund zum Beispiel an der Universität Dortmund einen Schwerpunkt für Datenjournalismus mit meiner ehemaligen Spiegelkollegin Christina Elmer. Eine ganz hervorragende Ausbildung gibt es auch noch an anderen Institutionen. Alle Journalistinnen und Journalisten, die heute ein seriöses, gutes Volontariat machen, kriegen das mit, auch unsere. Aber tatsächlich kann man sich so weit spezialisieren, dass das ein eigener Schwerpunkt ist. Und wenn man sich die großen investigativen Recherchen der letzten Jahre auch in Deutschland anguckt, aber auch weltweit, dann sind viele dieser Geschichten datengetrieben. Also die sogenannten Panama Papers fallen mir da ein. Große Datenmengen, die dann von Verbünden von Journalisten und Rechercheteams gemeinsam ausgewertet werden und daraus macht man dann Stories. Und wenn man sich anguckt, wie in der Kombination von Datenjournalismus überhaupt Big Data und KI-Anwendungen Geschichten erzählt werden können, ist das total faszinierend, weil man im Prinzip riesige Datenmengen maschinell durchsuchen kann, nach Trends durchsuchen kann, die Geschichten in den Daten suchen kann. Und ich glaube, das hat eine ganz große Zukunft.
Benjamin, jetzt habe ich ja das große Glück, dass ich mal auf der anderen Seite stehen darf und einen Journalisten interviewen darf, was mir natürlich viel Spaß bereitet. Ich frage mal nach, wie macht ihr das dann jetzt an der EMS? Also wie bereitet ihr die jungen Journalisten auf diese Herausforderung vor? Was macht ihr konkret?
Ich sage immer ein bisschen provokant und das ist jetzt im Podcast der German UDS vielleicht noch provokanter. wir sind so eine Art Gegenuniversität. Also ich habe selber auch Publizistik und Kommunikationswissenschaft vor vielen Jahren studiert und ich weiß, wie an vielen Universitäten eher theoretisch und sicherlich auch sehr gut Journalismus und das Mediensystem vermittelt wird. Wir machen es praxisnah. Das heißt, bei uns trainieren nahezu ausschließlich Praktikerinnen und Praktiker aus Redaktion. Und wir haben, ich sage mal, die Coca-Cola-Formel der EMS ist immer ein Drittel Input, ein Drittel Übung, ein Drittel Feedback. Oder wie mein Vorgänger Silvio Dahl immer gesagt hat, keine Leistung ohne Feedback. Das heißt, Üben und permanentes Monitoring, die Volos feedbacken sich zu Tode und können es dann nach 20 Monaten Ausbildung auch kaum noch ertragen, merken dann aber, wenn sie 2-3 Wochen in der Redaktion sind, oh, mir fehlt ja was, ich kriege gar nicht ständiges Feedback. Also Feedback ist bei uns Values. Also wir haben eine sehr offene Feedback-Kultur, auch sehr viel Peer-Learning und eben der Input von den Praktikerinnen und Praktikern. Dazu muss man sagen, wie gesagt, die Ausbildung dauert 20 Monate, aber die sind nicht 20 Monate an der Schule, sondern sie verbringen ungefähr 8 Monate dieser Zeit in 4 verschiedenen Praxisstationen und da kriegen sie auch eine Menge mit.
Jetzt haben wir ja in der aktuellen Situation die Herausforderung Fake News. Wie kann man dann als Journalist oder als Journalistin sicherstellen, dass man korrekte Informationen verbreitet?
Indem man sich erstmal an die Grundregeln hält, zum Beispiel das Zwei-Quellen-Prinzip, auch wissen, was ist denn eine Quelle? Also Zwei-Quellen-Prinzip heißt nicht eine Nachrichtenagentur und dann nochmal ChatGPT fragen, sondern wirklich unabhängige Quellen voneinander. Verifikation spielt eine ganz wichtige Rolle, zum Beispiel bei Faktenchecks. Man kriegt eine Aussage, eine Tatsachenbehauptung. Wie verifiziere ich die? Da ist das Internet nicht immer die Hilfe, sondern zum Beispiel anrufen. Das kann man sich nicht vorstellen, aber wir haben eigene Trainings, in denen wir den jungen Menschen telefonieren beibringen. Das ist übrigens für viele unter 30 geradezu eine körperliche Herausforderung, wenn wir sagen, nein, du musst da jetzt aber anrufen. Nein, ich will nicht, ich schicke lieber eine E-Mail. Nein, die rufen da jetzt an oder du rufst da jetzt an und dann stehen wir auch tatsächlich daneben und dann merken sie, oh ja, tatsächlich, es ist gut, wenn man mit einem Menschen spricht, wenn man zum Beispiel bei Behörden Aussagen verifiziert. Und das Beste ist sowieso, wenn wir über regionale und lokale Berichterstattung sprechen, selber Geschichten zu finden, zu recherchieren, mit Protagonisten, mit Betroffenen und Expertinnen und Experten zu reden. Das ist keine Magie, das ist ein Handwerk, was man lernen kann und das vermitteln wir.
Jetzt weiß ich ja, dass du ein sehr innovativer Mensch bist und wir haben ja auch schon oft über Themen wie Cybersecurity und vor allem natürlich AI, Artificial Intelligence bzw. künstliche Intelligenz gesprochen. Kann denn der Einsatz von Technologien wie AI zum Beispiel auch bei der Erkennung von Fake News helfen? Und was hast du für Vorstellungen, wie das in der journalistischen Praxis integriert werden kann?
Also ganz klares Ja. KI oder AI-Tools können bei der Verifikation helfen, tun sie schon. Es gibt zum Beispiel die ersten Tools, die automatische Geolokalisierung vornehmen. GeoSpy AI kann jeder mal testen. Ist noch nicht perfekt, aber da nimmt man einen kleinen Fotoausschnitt von einem Gebäude, man lädt es hoch und GeoSpy sagt einem mit einer Wahrscheinlichkeit von, weiß ich nicht, 87% ist das in Dortmund, Lütgendortmund aufgenommen aufgrund der Struktur, kann jeder mal ausprobieren. Das ist eher so dann die Zukunft. Ich habe ein anderes Beispiel genannt, zum Beispiel Datensätze, da die Verifikation durchführen. Auch mit Daten wird sehr, sehr viel gefälscht, beziehungsweise in der Datenanalyse. KI kann im besten Falle, ich sage immer, eine Kollegin werden in den Redaktionen. Also diese Vorstellung, vollautomatisierte Prozesse bis hin zur Sprachsynthese und Bildsynthese, Videosynthese mit KI, das ist technisch sicherlich möglich und möglicherweise ist es in 2-3 Jahren auch revolutionär. Ich sehe darin aber Stand heute, 2024, nicht die große Zukunft, sondern ich glaube, der elaborierte, kluge, dosierte, aufgeklärte Einsatz von KI-Tools ist eine Superpower für Redaktionen. Und das versuchen wir auch unseren Volontärinnen und Volontären und auch Medienprofis zu vermitteln, dass wir sagen, nicht nur ChatGPT-Tools wie Perplexity und andere können dich wirklich schneller und schlauer machen. Du darfst dich nur nie hundertprozentig darauf verlassen.
Jetzt können wir ja ein Geheimnis lüften. Das ist, dass wir mit als German University of Digital Science und die EMS zukünftig in einem Cloudhouse-Gebäude gemeinsam werden.
Hurra!
Ja, wir sind auch total froh darüber und alle freuen sich schon. Ja, Benjamin, was du hast ja vorhin schon kritisch dich auch zur Ausbildung an Hochschulen geäußert. Was ist deine Erwartungshaltung? Was stellst du dir vor, wie wir mit unserer gemeinsamen Arbeit in Zukunft dazu beitragen können, dass zum Beispiel all diese Themen, die wir vorher besprochen haben, letztlich auch in Ausbildung und ja, letztlich auch der Gesellschaft unterstützend umgesetzt werden können?
Ich glaube, wir können als EMS, da bin ich auch ganz eigennützig, unglaublich von der German UDS profitieren. Der German UDS erstmal als ein Ort hier in Potsdam-Babelsberg, aber auch als ein virtueller Ort, von dem man von der ganzen Welt aus lernen kann. Wer noch nicht hier war, die Räume sind super ausgestattet. Es ist eine sehr, sehr schöne Lernumgebung, eine hochmoderne, eine Umgebung, die inspiriert und die, bei der man quasi sich selbst wie in der Zukunft befindet und trotzdem nicht das Gefühl hat, in so einer Cyberwelt zu sein, sondern es ist auch alles trotzdem auch warm und zum Wohlfühlen. Das war uns ganz wichtig. Aber die Expertise, die hier auch versammelt wird, in ganz unterschiedlichen Bereichen, die für uns total anschlussfähig sind als Schnittstellen, du hast es erwähnt, KI, Big Data, Cybersecurity, das ist für uns so eine Art Lebensversicherung, denn wir selber wir sind kein Innovationslabor und wir sind zu klein, muss ich sagen, um jetzt gerade in diesen IT-Spezialteam uns selber die Expertise aufzubauen und zu wissen, dass wir hier, das ist vielleicht so ein bisschen wie in so einem Startup-Hub oder einem Coworking-Space, dass wir uns in einem Haus, in einer Umgebung, in direkter Nachbarschaft mit einigen der führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und gerne auch mit den Studierenden aufhalten, die wir vielleicht auch in unsere eigenen Prozesse einbeziehen, Schnittmengen schaffen. Das ist eine großartige Perspektive und es ist für uns auch die Challenge, das habe ich meinem Team gesagt, das sieht das Team übrigens auch so, wir sind feste und freie Trainerinnen und Trainer, insgesamt fast 70 Menschen, die für die EMS trainieren. Ich habe gesagt, lasst uns diesen Umzug und die neue Nachbarschaft für die German UDS auch nutzen, um selber, um all unsere Lernkonzepte zu hinterfragen, zu modernisieren, Blended Learning, KI-unterstütztes Lernen, Individualisierung und was alles hier mit eurer Technik und in dieser Umgebung möglich ist, dann auch auszuprobieren. Und darauf freuen wir uns sehr.
Ja, ich kann ja die Freude insofern zurückgeben. Wir wissen natürlich auch, was ihr macht. In der Content-Produktion sind wir nur nicht die Führenden. Da seid ihr hervorragend und besser aufgestellt.
Und den Podcast gibt es ja schon mal.
Ja, und was ich natürlich cool finde, ist, dass wir mit euch ja auch eine kritische Distanz zu uns ins Haus holen. Und das ist auch die Erwartungshaltung, ne? Dass dieser kritische Dialog, den wir führen müssen und den wir auch führen werden, dass der uns auch von beiden Seiten her weiterbringt. Ne? Dann letztendlich all das, was wir tun, tun wir ja, um die Gesellschaft der Zukunft auf die Digitalität vorzubereiten. Und letztlich, du hast das angesprochen ganz am Anfang, es geht um das System der Demokratie. Es geht um die Zukunft der jungen Menschen, die ja gestaltet werden muss. Und ich denke, bei all dem, was wir gerade so erleben, ist das eine Herkulesaufgabe. Aber ich bin davon überzeugt, dass solche Netzwerke, wie wir sie jetzt haben, und die werden wir sicherlich dann von beiden Seiten auch noch erweitern, dass das auch die Zukunft ist. Und der Standort hier gibt uns ja auch die Möglichkeit, das durch viele Kooperationen auch umzusetzen.
Absolut. Und wenn man sich zum Beispiel auch das System der Schulen anguckt, wie wird Medienkompetenz in Schulen vermittelt? Welche Rolle spielt KI? An den meisten deutschen Schulen, die ich kenne, vielleicht auch aus gutem Grund, ein Smartphone-Verbot, KI, da wird man komisch angeguckt. Das liegt nicht an den Lehrerinnen und Lehrern, aber wir haben ja insgesamt den Bildungssektor, der auch übrigens für uns als Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig wichtig und interessant ist. Du hast ja am Anfang gefragt, was könnt ihr gegen Desinformation tun? Wir müssen handwerklich sauber berichten, Desinformation aufdecken, nur wir werden alleine nicht erfolgreich sein, sondern wir brauchen eine Gesellschaft, in der die Bedeutung von unabhängigen Nachrichten als eine Säule der Demokratie auch gewertschätzt wird. Wenn die Leute das gar nicht wertschätzen und sagen, das ist mir egal und ich bin in meiner Desinfo-Filter-Bubble und da kriege ich die Infos, die zu meinem Weltbild passen, das wäre verheerend. Und ich glaube, das führt zu einer Gesellschaft, die wir nicht wollen. Und deswegen passen die Bereiche der Daten, IT, KI-Entwicklung eben auch so gut zu uns und der Lehre. Und ja, kritisch werden wir immer bleiben. Wir bleiben übrigens auch gegenüber KI kritisch. Also wir vermitteln kein Tool, zum Beispiel kein Large Language Model, ohne zu erklären, was dieses Tool macht. Weil wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht selber obsolet machen. Also KI kann uns, also schon heute können viele KI-Anwendungen, nicht nur Journalistinnen und Journalisten, aber eben auch viele generische Tätigkeiten direkt übernehmen. Und das ist natürlich das, was wir nicht wollen. Und ich glaube, das wäre auch nicht gut, weil das im Grunde dazu führt, dass der Datensatz, von dem das neuronale Netz oder das Large Language Model zehrt, der führt dann zu Stereotypen, die man reproduziert. Und das wollen wir eben nicht. Also insofern, wir brauchen mehr Hintergrundwissen, wir brauchen auch eine kritische Begleitung. Aber unser Ansatz ist es, die Technik zum Partner, wie ich es vorhin auch sagte, zur Kollegin zu machen. Und ich glaube, die Nähe zur UDS wird uns dabei ein Stück weit helfen.
Ja, uns natürlich auch, weil ich den Eindruck habe, dass das, was du gerade sagst, dass wir letztlich, wir sind als Universität natürlich eher so experimentell unterwegs und die Anwendung dann tatsächlich das auch in nutzbare Übersetzungen, Transformationen, ob das nun Journalismus ist oder andere Bereiche, das ist ja eigentlich das, was die Sache spannend macht. Ne?
An dem Standort, an dem wir sind, ist ja unter anderem das Thema Design Thinking sehr stark auch akademisch abgedeckt worden. Das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, das hat den Journalismus, den modernen Journalismus wahnsinnig beeinflusst. Also wir reden heute, ob jetzt bei öffentlich-rechtlichen Medien oder bei privaten Verlagen oder auch Privatsendern werden in der Regel Formatentwicklungen in Design-Sprints nutzerzentriert durchgeführt. Und da reden wir wirklich auch über die Inhalte, wo 30, 40 Jahre lang Redakteurinnen und Redakteure immer von ihrem Bauchgefühl gesprochen haben. Man sieht es nicht, ich klopfe mir gerade meine stattliche Plauze.
Na, so schlimm ist es
jetzt
auch
nicht. Naja, könnte besser sein. Das ist jetzt hier nicht das Thema. Also das ist für mich ein ganz tolles Beispiel, wie, glaube ich, eine Technik, die aus der IT-Welt kommt oder aus der Softwareentwicklung, wie die auch Medien im Grunde besser gemacht hat, Nutzerzentrierung. Und ich glaube, das sind genau die Beispiele, die wir jetzt fortschreiben müssen mit den sich verändernden Herausforderungen, aber auch eben mit den Möglichkeiten, die uns KI bietet.
Benjamin, ein Thema, wenn ich dich schon da habe, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir haben natürlich diese Debatte jetzt in dem Bereich, welche Rolle soll der Öffentlich-Rechtliche auch in der Zukunft in einem Mediensystem spielen? Du bist natürlich erfahren, du kennst auch viele Hintergründe. Wo siehst du jetzt den Ansatzpunkt für die Reform, die ja nun Gott sei Dank, so mein Eindruck, auch eingeleitet werden? Was muss da passieren, dass tatsächlich dieser öffentliche Rundfunk, das, was wir vorhin zum Beispiel zu Fake News und so weiter diskutiert haben, dass da der auch eine entsprechende Rolle spielt?
Also ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt, wenn man jetzt mal von Populisten absieht, eine inhaltliche Debatte haben. Die hat jetzt angefangen. Und vielleicht muss ich vorweg sagen, ich bin befangen, ne? Also egal, was ich jetzt sage, das kann man, ich bin Geschäftsführer einer Institution, die Tochter eines öffentlich-rechtlichen Senders ist. Auch wenn wir eigene Einnahmen generieren und nicht komplett von Zuschüssen leben, ist es aber so, dass auch wir von Beitragseinnahmen finanziert sind. Das muss man dazu sagen, deswegen bin ich befangen. Ich bin aber, ich war auch Fan des öffentlich-rechtlichen Systems in meinen mehr als 10 Jahren bei der Spiegelgruppe, weil ich glaube, dass Deutschland und dass wir das öffentlich-rechtliche System brauchen. Ich glaube, es würde vielen anderen Ländern auch gut tun. Und im Moment erleben wir ganz viele Reformen, die aus meiner Sicht in die richtige Richtung gehen, dass wir zum Beispiel Doppelstrukturen abbauen. Doppelstrukturen, die teilweise gar nicht für die Gebührenzahlerinnen und Zahler so sichtbar sind in der Verwaltung, aber auch im Management. Aber natürlich wurde auch zu Recht gefragt, brauchen wir jetzt für jede Landesrundfunkanstalt ein eigenes Kulturabendprogramm? Also ich habe überhaupt nichts gegen Kulturprogramme, nicht missverstehen, ich könnte jetzt auch andere Programmformate nennen. Und da werden jetzt eben zum Beispiel Hörfunkteile zusammengelegt. Im Online-Social-Teil sind die Öffentlich-Rechtlichen sehr agil geworden in Wirklichkeit. Also da ist die Überlebensdauer von nicht erfolgreichen, und das wird übrigens auch mit KPIs, mit Messdaten hinterlegt, also Formate, die nicht ankommen, die werden relativ schnell auch wieder eingestellt. Dass sie entwickelt werden, ist gut und richtig, aber man sagt eben auch, wir produzieren nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen gemeinwohlorientiert relevant sein und eine große Bandbreite bieten. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass dieses duale System, das in Deutschland eben auch einen Beitrag zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung leistet, sorry, dass man da so pathetisch wird, aber ich meine das und sage das jetzt nicht nur, um Werbung dafür zu machen, sondern ich bin davon fest überzeugt und ich glaube, dass wir in einem Land leben, was insgesamt auch im internationalen Vergleich eine sehr gute Verfassung hat und eigentlich auch eine gute Verfasstheit, auch wenn die Demokratie unter Beschuss ist und die öffentlich-rechtlichen Medien leisten einen Anteil dazu, auch wenn im Moment auch aus einer bestimmten Richtung eben diese sehr stark diskreditiert werden. Das soll nicht manche Skandale, die es gab, auch bei meinem eigenen Muttersender sozusagen, irgendwie kaschieren oder bagatellisieren, das liegt mir fern. Aber das System ist zukunftsfähig und die Reformen, die wir jetzt in den nächsten Jahren erleben werden, die jetzt auch übrigens schon begonnen haben, zum Beispiel eben auch beim RBB, aber nicht nur, die sind genau der Schritt in die richtige Richtung.
Danke dir für die klare Aussage. Benjamin, du hast vorhin das Jahr 2024 genannt. Da ich ja weiß, dass du auch gerne visionär in die Zukunft guckst. Wie sieht denn der Journalist aus deiner Sicht, wenn du mal ein bisschen rumspinnen darfst, in 30 Jahren aus?
Puh, in 30 Jahren, das finde ich ganz schwer. Ich finde auch schon immer diese Frage in Bewerbungsgesprächen, also wenn sie mir gestellt wurde, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Sehr schwer zu beantworten, weil mir so viele Dinge durch den Kopf gehen.
Also gute Antwort, Benjamin. Ich bin voll bei dir, weil ich die Frage auch nicht mag, aber ich habe sie jetzt gestellt. Ja. Ich würde sie relativieren und sagen, wenn du einen Wunsch äußern dürftest, wie würdest du dir einen Journalisten wünschen?
Also ich glaube, Journalistinnen und Journalisten werden auch in 30 Jahren hoffentlich neutral berichten, Dinge so darstellen, wie sie sind. Das ist unser großes Privileg. Also das ist etwas, ich bin Journalist geworden, weil ich neugierig bin, schon als Kind neugierig war. Wenn die Feuerwehr vorbeifuhr, bin ich runtergerannt aus dem zweiten Stock und habe geguckt, wo halten die? Klar kann man jetzt sagen, Gaffer. Nee, es war Neugierde. Und wenn irgendwo ein Tag der offenen Tür war, bin ich hingegangen. Wir haben als Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Wir dürfen unbequeme Fragen stellen. Das dürfen wir nicht missbrauchen. Das wird auch in 30 Jahren noch wichtig sein, denn Menschen, ich rede gar nicht nur von Politikern oder irgendwelchen Wirtschaftsbossen, Menschen neigen dazu, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Sie sind egoistisch und Journalistinnen und Journalisten können aufklären. Sie können zur Meinungsbildung beitragen. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und ansonsten hoffe ich, dass das, was wir erleben, die Demokratisierung oder des Medienzugangs, also dass man sagt, jeder kann eigentlich als YouTuber zur Medienmarke werden, Content Creators, Influencer, das sind so Begriffe, die aufgekommen sind. Ich glaube, dass das ein Stück weit verschmelzen wird. Also ich glaube, dass dieser Beruf noch volatiler und wandelbarer ist und das wäre zumindest meine Hoffnung, dass man eben auch von zu Hause aus über, wenn es dann noch Twitch gibt, zum Beispiel als Twitch-Streamer, von mir aus auch in der Nische und für seine Community journalistisch arbeiten kann, dass aber das Grundwissen über journalistische Grundwerte dort fest verankert ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in der Schule eine andere Medienbildung brauchen, die eben, ja, über die Bedeutung und die Nivellierung sozusagen journalistischer Angebote aufklärt. Und was ich beobachte, ein Trend, den ich spannend und motivierend finde, auch für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die anfangen. Ich glaube, es wird durch die technischen Möglichkeiten, auch die Distributionsmöglichkeiten immer einfacher, selbst zur Marke zu werden. Also das ist, wir sind nicht mehr unbedingt auf einen großen Verlag angewiesen oder auch auf einen öffentlich-rechtlichen Sender oder eine Tageszeitung von mir aus, sondern es gibt hyperlokale Projekte, manche tun sich schwer, andere wurden eingestellt, aber es gibt Beispiele, ich nenne das Beispiel Rums aus Münster zum Beispiel, das finde ich ein ganz ermutigendes Beispiel, wie man eben für eine Stadt wie Münster mit einem Newsletter, einem Podcast und mit handgemachter, liebevoller Recherche erfolgreich sein kann. Es gibt viele andere Beispiele zu Spezialthemen, also finde deine Nische und sei erfolgreich.
Besser kann man ja gar kein Schlusswort sprechen. Benjamin, es ist eine große Freude, mit dir zu sprechen und ich kann dir versichern, dass wir sicherlich in absehbarer Zeit uns hier wiedersehen und dann vielleicht auch über die ersten Schritte, die wir gemeinsam gegangen sind, berichten können. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich für die EMS auch weiterhin viel Erfolg, dass alles so kommt, wie du es dir auch vorstellst und nochmals herzlichen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank.